als kleine und mittlere Bank dauerhaft selbstständig bleiben.
Die beste Art, die Zukunft vorauszusagen, ist, sie selbst aktiv zu gestalten.
Wegebedarf. Bank neu denken. Der Podcast für mutige Firmenkundenbankentscheider, die neue Wege gehen wollen und können.
Es geht um mehr Nutzen, mehr Lebensqualität und mehr Ertrag für alle. Banknutzer, Bankinhaber, Bankmitarbeiter und die Bank selbst.
Aus eigener Erfahrung als Unternehmer, als Wegbegleiter von über 250 Firmenkundenbanken in Deutschland, Österreich und Schweiz und Member der Big Banking Innovation Group lädt dich Ulrich Zimmermann ein, gemeinsam deine Firmenkundenbank neu zu denken und eine neue Beratungs- und Führungskultur mit Leben zu füllen.
Beratung mit 100% Nutzen macht Berater und Bank wertvoll, unverzichtbar und zukunftssicher.
Wegbegleitung zu mehr Nutzen, mehr Spaß und mehr Ertrag für alle.
Als kleine und mittlere Bank selbstständig bleiben, das wünschen sich ja ganz viele Banken, die so zwischen ein paar hundert Millionen und kleineren Milliardenbeträgen an Bilanzsumme haben. Und dazu haben wir heute einen Podcast gemeinsam mit Manfred Igel, der früher mal Vorstand in der Raiba Ravensburg war, 24 richtig. Jahre, davon richtig. 10 Jahre Vorstand. Und er hat die Bank begleitet vom Wachstum von 50 auf 300 Millionen, war später noch in anderen Verwendungen. Mittlerweile ist die Bank bei 3,5 Milliarden angekommen. Und von den Erfahrungen von Manfred und mir aus ganz vielen kleinen Projekten, die, ich sag's mal so ein bisschen vorab, manchmal so undercover
stattgefunden haben. Ja, genau.
Nicht jeder Vorstand erzählt, wen er denn zu seiner Seite hat und warum plötzlich Zahlen nach oben gehen und warum Erfolge da sind. Und weil das auch gut so ist, wollen wir heute aus dieser Undercover-Position mal genau das Thema beleuchten. Was kann man denn als kleine Bank dafür tun, dass man als kleine und mittlere Bank dauerhaft selbstständig bleibt, ohne sich permanent mit Fusionen und Großwerden beschäftigen zu müssen, sondern die kleinen, schnellen, guten Banken regional verankert einfach erhalten bleiben. Also, das wird heute eine spannende Folge und erstmal ganz herzlich willkommen Manfred Igel bei uns heute hier im Podcast.
Dankeschön.
Ich bin ja mal gespannt, was wir so aus unseren Erfahrungen den Kollegen mitteilen können. Wir haben natürlich einen groben Plan, wie immer, und plaudern über die Erfahrungen, die wir in diversen Bankprojekten, ich mache das ja jetzt schon seit 30 Jahren. Manfred, wie lange machst du das inklusive deiner Bankvorstandschaft?
Inklusive meiner Bankvorstand bin ich 40 Jahre in dem Bereich tätig.
Genau, und was uns verbindet, ist die große Begeisterung für den genossenschaftlichen Grundgedanken und die große Begeisterung für coole, kleine, mittlere Banken, die echt einen geilen Job machen. Ja. Wo man als Unternehmer oder als Mitglied oder als Bürger in der Region, als Mensch in der Region erlebt, ey, das ist meine Bank, da gehe ich hin, da bin ich Mitinhaber und die tun was für mich, oder?
Genau. Wo man merkt, da stehe ich im Mittelpunkt. Also die wollen das Gute für mich. Die wollen mir Mehrwert bieten. Und insbesondere glaube ich, und das ist meine Erfahrung, meine Beobachtung, dass tatsächlich die Banken, die in gewissen Größenordnungen noch überschaubar sind, auch deutlich regionaler verbunden sind, noch näher am Kunden sind, als es viele größere Institute nicht darstellen können. Nicht mehr darstellen können.
Ja. Und deswegen die Begeisterung für kleine und mittlere Banken kommt hoffentlich im Laufe des Podcasts immer wieder raus. Und wir haben im Vorfeld überlegt, dass es cool wäre, dem noch einen roten Faden zu geben. Und den habe ich mal so bezeichnet, vom Müssen zum Wollen. Und da stellt sich die Frage, Manfred, was meinen wir denn mit vom Müssen zum Wollen?
Ja, weittragender Begriff, vom Müssen zum Wollen.
Ja.
Wollen ist wie müssen, aber freiwillig. Und ich glaube, das sagt auch so viel aus, dass es eine Grundhaltung ist. Also wenn ich vom Müssen, was für mich einfach das Getriebensein darstellt, ich muss viele Dinge erledigen, ich muss dies noch machen, ich muss jenes noch machen, ich muss die Regulatorik beachten, ich muss im Bereich der Organisation noch schauen, dass wir da sind, ich muss die Auflagen des Rechenzentrums oder das, was da in der Pipeline ist, in die Umsetzung bringen, damit ich überhaupt weiter existieren kann, hin zum Wollen. Und das Wollen symbolisiert für mich eben, ich will ein Unternehmer sein. Ich will die Dinge tun, die mich weiterbringen, die mich und meine Mitglieder weiterbringen, die mich und meine Kunden weiterbringen, die mich und meine Mitarbeiter weiterbringen. Mhm. Und das ist ein ganz entscheidender Moment. Ja.
180 Grad ist keine Zahl.
Ja.
Und natürlich kennen wir das beide aus dem Tagesalltag, wenn wir uns mit Entscheidern in Banken unterhalten, wie viel müssen wir denn in den Sätzen hören und wie cool es ist, wenn Entscheider wie ihr als Hörer, wie du als Hörer, wer sagt, nee, ich nenne das immer gerne in meiner bildhaften Sprache Pippi Langstrumpf-Prinzip, mach dir die Welt, wie sie dir gefällt. Und als Bankentscheider haben wir natürlich die ganzen Auflagen, da kommen wir ja nicht drum rum. Und cool wäre, und das wäre die Einladung, und cool wäre, wenn wir aus diesem Müssen zum Wollen kommen und anfangen, wirklich kleine, coole, geile Einheiten zu schaffen, die richtig Spaß machen. Und natürlich verdienen die Geld und dann ziehen die richtigen Mitarbeitenden und die richtigen Kunden an. Und wenn wir nicht so eine Abwicklungsbank sind, sondern so eine, ich nenne es ja mal gerne Förderbank, obwohl das immer so mit den Fördermitteln verstanden wird, ja. Eine Bank, die ernsthaft ihre Mitarbeiter, ihre Mitglieder und Mitarbeitenden in ihren normalen Lebenszielen fördert, voranbringt, wirklich einen Mehrwert, einen Beitrag leistet und nicht einfach nur Kohle abzockt, damit die Bank ihre eigenen Vertriebsziele erfüllt. Weil das ist ja das, was der Gesamtbranche ja, Klammer auf, Klammer zu Recht massivst,
nachgesagt wird.
Ja, nachgesagt genau. wird, ja. genau. Und deswegen die Einladung wäre, um das nochmal zu betonen, wir haben ja beide relativ viele Projekte die letzten 30, 40 Jahre undercover gemacht und was echt mega wäre, die ein oder andere kleine oder mittlere Bank zu finden, zu sagen, und wir bauen jetzt mal diese Puzzlesteine in einen ganz großen Wurf zusammen und bauen aus der Bank eine echte Paragraph 1. Hier steht der Förderauftrag im Mittelpunkt.
Genau.
Und zwar für die Mitglieder, die ja gleichzeitig Kunde oder Mitarbeitende oder regionale Bevölkerung sind, wo wir sagen, da rocken wir echt mal die Bude.
Richtig, genau. Und
das wäre die Einladung.
Sehr gut, die Einladung. Und ist natürlich ein wirklich umfassendes Thema. Also tatsächlich hier die einzelnen Bausteine so zusammenzufügen, dass wir einen großen Prozess hinbekommen, wo könnte sich eine Bank hinentwickeln, um tatsächlich selbstständig die Zukunft gut zu bewältigen.
Ja. Der Podcast heißt ja nicht umsonst Bank Neudenken.
Bank Neudenken, genau.
Mehr Nutzen, mehr Spaß und mehr Ertrag. Und genau die Reihenfolge, die ist ja nicht umsonst. Wenn wir den Nutzen in den Vordergrund stellen, Paragraph 1, wieder Spaß an unserer Tätigkeit haben, Spaß, ich könnte noch mit Stolz ersetzen, mit uns und der Mehrwerte bewusst sind, die wir den Menschen, mit denen wir zu tun haben, stiften, dann ist die Ertragsfrage schon geklärt. Mhm. Je höher der Nutzen, desto höher der Ertrag.
Sehe ich auch so. Und auch da kommt wieder das Wollen ins Spiel, wenn ich Mitarbeiter habe, die stolz sind, dort zu arbeiten, wo sie arbeiten, dann wollen die auch was bewirken. Und dann ist dieses Wollen immer damit verbunden, dass auch Geschäfte gemacht werden. Dann wird auch ein Ertrag dabei rausspringen. Und dann ist die Zufriedenheit sowohl von der Bank als auch den Mitarbeitern als auch den Kunden in der Regel auf einem hohen Niveau.
Und dann müssen die sich auch im Markt nicht mehr schämen, wenn sie Leute ansprechen, ich sag mal, lieber einladen. Lass uns mal über einen, wir haben ja mehrere, Grundprinzipien oder Eckpfeiler, über die wir heute sprechen. Und das eine wäre die Grundhaltung. Und für meine Begriffe wäre das Wichtigste überhaupt. Manfred, wie siehst du es mit der Grundhaltung? Was unterscheidet denn so eine Müssenbank von einer Wollenbank?
Ich glaube, die Grundhaltung des Müssens, ich muss Dinge erledigen, um gewisse Dinge zu erreichen, wie zum Beispiel der Regulatorik zu entsprechen, wie zum Beispiel, ich will Ertragskennziffern machen. Die Orientierung an Zahlen, Daten, Fakten, das ist eine Grundhaltung, die reicht für die Zukunft aus meiner Sicht nicht mehr aus. Ich brauche eine Grundhaltung des Wollens und diese Grundhaltung setzt voraus, dass auch ein anderes Selbstverständnis da ist. Von der Bank als auch von den Mitarbeitern. Ich muss mich anders sehen als Abwickler, als jemand, der Aufgaben bekommt und abwickeln muss. Ich brauche eine Grundhaltung, dass ich sage, ich habe bestimmte Rahmenbedingungen, die sind gegeben, die sind auch zu erfüllen.
Die kommen nicht drum rum.
Die kommen nicht drum rum und das muss auch jede Bank darstellen
Das ist die Verkehrsregeln beim Autofahren.
Genau.
Wir halten uns einfach an die Verkehrsregeln und fertig.
Und in diesen Rahmenbedingungen muss ich eben die Grundhaltung haben, das Beste zu erzielen. Und ich will auch, also ich muss die Grundhaltung haben, dass ich das machen will, dass ich einfach in diesen Rahmenbedingungen Erfolg haben will. Erfolg für die Mitglieder und damit auch für die Bank.
Wenn man das, also ich versuche es mal, ich bin ja immer so bildhaft unterwegs und ja. Ich glaube, so ein Bild, was ich gerne im Kopf hätte, auch wenn ich jetzt überwiegend über das Firmenkundengeschäft spreche, aber das geht auf die gesamte Bank. Also egal, ob man jetzt unternehmerisch tätig ist oder nicht, aber cool wäre das Erleben, dass man merkt, ich bin Mitinhaber einer regionalen Bank, einer von vielleicht 10.000 oder 5.000 oder 20.000 Menschen, die gemeinsam eine eigene Bank besitzen, Klammer auf, Klammer zu, politisch unabhängig und wirtschaftlich unabhängig und freiwillig im Sinne der Grundprinzipien der genossenschaftlichen Welt. Und ich komme in meine eigene Bank und erlebe, dass die für mich da sind, mit all ihrem Know-how, mit all ihrer Expertise, mit all ihren Strukturen, mit all ihrem Goodwill, damit ich mich um mein Leben kümmern kann, weil die sich um mein Geld, meine Kohle, meine Finanzen, meine Strukturen, weil die mir mit dem ganzen Finanz-Know-how den Rücken frei halten und ich niemals den Eindruck habe, ich krieg was verkauft, was eigentlich nur der Bank und nicht mir dient. Das mag vielleicht ein wenig sehr sozialromantisch klingen, aber es gibt ja Beispiele und dafür haben wir genügend Einzelprojekte, wo wir gucken, warum gehen Zahlen plötzlich durch die Decke? Warum in einer Bank, die haben wir schon öfter zitiert, haben wir ja den Cross-Selling-Ertrag in den letzten Jahren ver-25-facht. Ich habe letzte Woche einen Podcast, habt ihr gehört, da haben wir aus einem kleinen Invest mal locker 480.000 Euro im Jahr gezogen, aus einem Fall, weil der Berater einfach eine coolere Lösung hatte. Wenn man nutzenorientiert denkt, schaffen wir völlig, völlig andere Erlebnisse. Wie siehst du das?
Das sehe ich genauso und ich beschränke es nicht nur auf den Vertrieb, also auf den zum Kunden hin.
Marktarbeit, ja.
Ja, sondern das ist auch in der Organisation selbst absolut wichtig, nutzenorientiert und auch intern kundenorientiert zu denken. Was kann ich tun, um dem Gegenüber einen Beitrag zu leisten? Wie kann ich ihm einen Mehrwert leisten? Wie kann ich die weiterbringen? Also wie kann ich als, wenn ich jetzt aus dem Betriebsbereich heraus denke, wie kann ich unseren Vertriebskollegen, Kolleginnen es besser ermöglichen, dass sie noch erfolgreicher sind? Und wenn ich diesen Ansatz habe,
das ist manchmal ja ein bisschen schwierig greifbar mit der Haltung, weil wir ja alle eine gewisse Grundsozialisierung haben. Und es ist so, wie wir mit Fischen drüber redet, was ist Wasser? Da muss man das mal rausnehmen und so gucken. Ich hatte im Vorgespräch erzählt, dass ich jetzt 2 Wochen in der Toskana auf einer sogenannten Workation war mit 70 anderen Unternehmern zusammen, wo wir einfach 2 Wochen gemeinsam ein Feriendorf gemietet und gearbeitet. Natürlich hatten wir auch Party zwischendurch, Workshops hatten, uns gegenseitig befruchtet haben. Und dann gab es einen Punkt, wo ein Mensch da mal die Stimmung auf den Punkt brachte und sagte, der Unterschied hier ist, in normalen Unternehmer-Communities fragt jeder, was kriege ich denn raus? Und hier fragt jeder als erstes, was kann ich denn beitragen? Und genau diese mal übertragen auf unsere genossenschaftliche Grundidee. Die allermeisten Menschen sind so sozialisiert, dass wir erstmal fragen, what's in for me, was ist denn da für mich drin?
Was ist mein Vorteil? Ja, ja.
Und das, was eine Grundkultur, und zwar vom Vorstand bis zum Azubi erster Tag, unterscheiden würde, ist, welchen Beitrag kann ich für das System leisten, für mein Gegenüber leisten, für meine Mitinhaber leisten, für die Kunden leisten, für die Region leisten. Was kann ich beitragen? Und das ist ehrlich gesagt was ich in ganz vielen Banken vermisse. Und da, wo es gelebt wird, gehen wir durch die Decke.
Kann ich dir nur recht geben. Also ich sehe das genauso. Und ich meine auch diese Grundhaltung im weiteren Sinne einfach die Sinnhaftigkeit. Warum gibt's uns? Warum sind wir als Bank hier tätig? Das sind wir Voraussetzungen als Basis für eine Entwicklung, die ich anstrebe. Ja. Also die Antwort, warum bin ich hier? Ist ein Unterschied, ob ich sage, ich will jetzt derjenige sein, der das Betriebsergebnis 1,2 hat und wirtschaftlich erfolgreich bin, egal mit welchen Mitteln, oder ob ich sage, ich will meiner Region, ich will meiner Bank Mehrwert liefern, ich will meinen Kunden Mehrwert liefern. Das ist ein ganz anderer Ansatz. Die betriebswirtschaftliche Notwendigkeit von ausreichendem Ertrag, keine Frage.
Ist undiskutant, die muss sein.
Die muss sein.
Das sind wir bei müssen. Die ist auch wirklich nicht diskutant.
Genau, genau.
Aber das Wollen später zu messen und zu sagen, hey, da geht doch noch mehr.
Ja.
Geht auch mehr.
Ja, geht auch mehr.
Geht auch
genau,
mehr.
Ja.
Ja.
Auch das ist mal interessant, eher auf diese Messgrößen hinzugehen.
Also ich würde ja beim Auto auch eher den Motor und das Fahrwerk tunen und nicht den Tacho.
Richtig, genau.
Würde ich zumindest machen. Am Tacho sehe ich dann, dass sich das Fahrerlebnis und die Geschwindigkeit oder die Straßenlage und dass sich das dann auszahlt. Ja. Aber am Tacho würde ich nicht tunen. Ich würde das Auto nehmen. Also wenn Haltung die Grundlage von allem ist, dann kann man mal gucken, was würden das jetzt in der Wirksamkeit, in der Führung heißen. Wenn wir mal überlegen, wenn nehmen wir mal so einen anderen Faktor, also eine Grundhaltung, das ist das, was top-down und bottom-up gelebt werden, durchgängig und nicht nur als Leitbild abgeheftet, sondern im Tagesalltag erlebbar für jeden, der die Bank betritt oder der da arbeitet oder der da reinkommt als Kunde, müsste diese Haltung quasi spürbar, erlebbar werden, zu sagen, die wollen wir nichts verkaufen, sondern die sind dafür da, einen Beitrag zu leisten. Was heißt denn das auf die Führung übertragen, mal in Richtung Wirksamkeit?
Aus meiner Sicht ist die Führungskraft der Multiplikator, der Grundhaltung, auch dessen, was in die Mitarbeiterschaft hineingetragen werden soll. Und ich aus meiner Sicht heraus ist diese Grundhaltung, welchen Beitrag kann ich leisten, auch maßgebend dafür, wie führe ich, also wie gehe ich mit meinen Mitarbeitern um, Mitarbeitenden um, welchen Anspruch habe ich als Führungskraft? Und aus meiner Sicht heraus ist auch dort diese Grundhaltung verdienen durch dienen oder so das Hirtenprinzip. Es gibt ein schönes Buch, das Hirtenprinzip. Führungskraft ist derjenige, der seinen Mitarbeitenden, seinem Team Dinge ermöglichen muss. Also der die Rahmenbedingungen vorgibt, der fordert und fördert, der das aus einer guten Grundhaltung heraus tut, der das auch herauskitzelt, dass Verantwortung übertragen werden kann, dass diese Grundhaltung dann auch oder gemeinsame Wertevorstellung da ist und diese Grundhaltung eben auch in dieser gemeinsamen Wertewelt vorhanden ist, damit das Team Eigeninitiativ oder auch mit dem Glauben, ich kann da selbst was bewirken. Ich bin ein wichtiger Bestandteil in diesem Team und dadurch auch in dieses Wollen kommt. Ich will meinen Beitrag zum Teamerfolg mit tun. Und wenn die Führungskraft in der Lage ist, das herauszukitzeln und herauszukitzeln ist der falsche Ausdruck,
Präsent
zu halten und zu fordern und aufzufordern zu sein. Komm, geh mit, bring dich ein.
ich frage ja, wenn ich so Runden habe, immer die Firmenkundenberater, was war denn letzter Fall? Dann haben die immer einen präsent. Ich nehme dafür den letzten. Welchen Mehrwert hast du denn da produziert? Interessanterweise fangen dann in ungeübten Banken alle an zu stottern, weil die das nicht gewöhnt sind. Die kennen ihre Vertriebsmeetings so nach dem Motto, was haben wir denn diese Woche wieder nicht verkauft oder letzten Monat und wo hängen wir hinten dran? Also aus dem Müssen, aus dem Mangel, aus dem Hinterherlaufen kommen, statt sich bewusst zu werden, welche Mehrwerte wir denn produzieren. Und jetzt war ich letzte Woche bei einer Bank. Interessanterweise in der Region, das ist jetzt in Norditalien, deutschsprachige Region, die marktführende Bank vor Ort, die gesagt hat, nee, wir wollen unsere Nutzen weiter ausbauen. Und dann wusste gleich ein Berater, ja klar, da hat er einem Gastronom eine PV-Anlage finanziert. Ich, okay, cool, und? Wie viel Kohle hat der mitgebracht? Wie viel legt ihr drauf? Was ist denn so der Jahresmehrertrag, der für den Gastronomen rauskommt? Wie viel Zimmer hätte der alternativ dazu vermieten müssen? Was macht der denn jetzt damit? Das konnte er alles beantworten.
Ja, sehr gut. Ist cool. Sehr gut.
Und er hat ja nicht lange überlegt, sondern der wusste, welchen Mehrwert er für den hat. Und jetzt überlegen wir mal, wie viel Spaß hat der bei der Arbeit, wenn der morgens in den Spiegel guckt, wenn der montags zur Arbeit geht, wenn der freitags leider schon heimgehen muss, natürlich alles gegönnt. Aber mit der Haltung zu sagen, ey, wir bewegen hier was, ist doch eine ganz andere Motivation auch für den, hatte ich neulich an, wie alt war der? 263. Und der hat richtig Spaß daran gehabt zu sagen, ey klar, ich habe da noch 4 Jahre, da macht der Rock mal jetzt noch was. Die sieht sich doch nicht aus, ist doch viel zu schade um mein Leben, als dass ich das jetzt absitzen würde. Wie kommst du denn auf die Idee? Sag ich, das kommt. Nee, natürlich. Und wenn die dann offen sind und die natürliche Neugier von, ich sag mal, von kleinen Kindern beibewahrt haben, wie kann ich das noch besser hinkriegen und wie ist das denn noch cooler? Es ist völlig altersunabhängig.
Sehe ich auch so.
Also, völlig altersunabhängig.
Ich bin begeistert von Menschen, die, sage ich mal, in der Endphase, was ich ja auch bin, des Arbeitslebens drin sind, wenn die noch wollen und wenn die Spaß haben an der Sache. Immer ein Indiz auch dafür, da ist die Sinnhaftigkeit gegeben. Also die sehen den Sinn in ihrer Arbeit und die sehen auch, die haben Freude, wenn ihre Kunden, ob intern oder extern, Erfolg haben. Dann haben die eine Teilhabe und motiviert, ja.
Ich hatte letzte Woche ein nettes, längeres Telefonat mit einem extrem jungen Firmenkundenberater aus einer Schweizer Kantonalbank. Sein Chef war vor 2 Jahren in einem Webinar bei mir und hat gesagt, du musst jetzt immer mal anrufen, das tut er jetzt gut. Du musst irgendwie, werd souveräner, werd cooler. Du musst dich natürlich logischerweise auch als Anfang 20-Jähriger mit Mitte 60-jährigen Unternehmern auf Augenhöhe unterhalten können. Und die waren ja beide, also der eine hat sich ja offensichtlich 2 Jahre lang behalten und der andere war ganz Feuer und Flamme zu sagen, ja, das will ich auch können. ja klar, und wenn wir das, ich sag's mal auch aus dieser Unternehmersicht, wenn ich da irgendwie so einen Harvard-Bubi erlebe, der einfach nur rumtheoretisiert, aber mit mir als Unternehmer sich nicht unterhalten kann, und jetzt ist völlig unabhängig vom Alter, weiß ich doch, der hat sich die letzten, fand er auch lustig die Frage, sag ich, wie lange machst du das jetzt schon? Ja, seit seinem 12. Lebensjahr finde der Finanzen irgendwie cool. Sag ich, wenn ich jetzt der 65-jährige Metzgermeister wäre, wie lange? Ja, der hat sich eigentlich ja nie, der kann Wurst und Fleisch und Schweine zerlegen und so. Ja, genau, das kann der. Aber wenn der hätte in unserer Branche arbeiten wollen, der wäre nicht Metzger geworden. Und deswegen ist er ja froh um jemanden, der ihm die Arbeit abnimmt. Und das ist völlig egal, mit welchem Alter du kommst. Was wir haben wollen, ist ein ehrliches Engagement.
Genau.
Und dann sind wir mega großzügig und zahlen das auch. Und das ist mir ja auch wieder bei Haltung. Ich muss den Leuten natürlich auch entsprechend positive Haltung entgegenbringen und nicht glauben, die bescheißen uns nur und dann machen die doch ihre Geschäfte woanders. Und das so im Tagesgeschäft wir ja erleben. Und die daran glauben, dass Unternehmer coole Socken sind oder im Privatbereich genauso, wenn wir einen Mehrwert bieten, wenn wir wissen, was das für einer ist,
Absolut.
Und deswegen zurück zu den Führungskräften oder zu der Wirksamkeit. Ich glaube, im Tagesalltag braucht man wirklich Methoden und Vorgehensweisen, die unsere Leute befähigen, ihre PS auf die Straße zu kriegen, sage ich es mal bildhaft oder mit entsprechender Methodenformulierung, wo man sagen, dass die wirksam werden. Was sind denn das für Methoden? Hast du ein paar? Du bist ja ein Fan von agilem Management.
Also von agilen Instrumenten, genau. da gehört für mich neben den Instrumenten natürlich auch das Mindset dazu. Also, aber indem ich mich entscheide, sukzessive in agile Methodiken mich hineinzuleben, auch hier die Mitarbeiter mitzunehmen, zu sagen, jetzt probieren wir mal was aus, wir gehen in die Experimentierphase.
Weil wir das wollen.
Weil wir das wollen, ja. Natürlich, keine Frage, weil wir es gemeinsam wollen, um uns die Arbeit zu erleichtern, um uns weiter voranzubringen, um Mehrwert zu schaffen für uns als auch für andere, dann ist es schon ein erster Schritt in die Änderung der Grundhaltung. Dann muss ich das, dann mache ich nicht abarbeiten, sondern dann bin ich dabei, dann entwickle ich mich weiter, dann bin ich in der Grundhaltung drin, ich will das Ding besser machen. Und hier sukzessive in agile Denkrichtungen zu kommen, da gehört zum Beispiel Kundenorientierung statt intrinsische Lösungen, also Konzepte, die ich aus meinem Büro heraus entwickle, weil ich denke, da gibt es 1000 Konzepte, ich will meinen Vertrieb nach vorne bringen, die Zahlen nach vorne bringen, das ist alles intrinsisch, also von mir aus gedacht. Ich muss vom Kunden aus denken, ich muss sagen, was kann ich dem Gutes tun, was braucht der, was will der, was kann ich ihm an Mehrwert bringen. Und das ist eine agile Denkweise, die meines Erachtens ganz arg wichtig ist. Andere Denkweise ist, von der Kontrolle zum Vertrauen zu kommen. Also,
Guter Punkt.
Mhm. Also, wenn ich einen Vertriebsmitarbeiter eben nur nach Zahlen führe und sage, so, jetzt brauchen wir wieder 10% mehr oder Kundenansprachquote muss höher werden, da bin ich ja nur im Müssen, da bin ich nur am Hinterherspringen und nur im Druck. Wenn ich dem aber sage, wir wollen von den Kunden gut beurteilt werden, wir wollen da als der Partner dastehen, und auch das kann man messen, und ich vertraue dir, dass wir das auch gemeinsam hinbringen, und ich übergebe dir jetzt die und die Aufgabe oder du bist da dafür zuständig, mach da mal, also Vertrauen schenken, ne? Und weg von dem, dass ich da einmal im Jahr ein Mitarbeitergespräch führe, ja. Und sage.
Nee, das ist, ja. Das muss ja brummen wie so ein Bienenschwarm eigentlich.
Ja, richtig, genau.
Ich habe gerade ein Bild im Kopf, da habe ich einen Berater zu einem Unternehmer begleitet. Und der Berater hat mir vorher erzählt, was der alles macht und tut und mengt. Und also der war extrem erfolgreich. Und dann habe ich den Berater gefragt, warum macht er das? Sagt der Berater, keine Ahnung. Sag ich, kann das sein, dass der das macht, weil der das kann? Ja. Und dann war lustig. Dann sind wir hingefahren. Und es war relativ gut geheizt in dem Büro. Dann zieht er seinen Pullover aus. Und darunter hat er ein T-Shirt mit einem Fahrrad drauf. Ich fahre nicht elektrisch, weil ich es kann. Dann habe ich immer kurz unter das Knie getreten und gesagt, und weil ich es kann, nicht weil ich es muss, weil ich das kann, weil ich das will, weil es geht, weil er noch mehr geht, einfach weil es gut ist. Ja. Das ist ein ganz anderer Antrieb, als ich muss das jetzt machen.
Ja. Sehe ich auch so.
Und wenn du
ja.
eine Bank hast, und das wäre jetzt wieder ein Appell an euch Zuhörer, an dich Zuhörer, zu sagen, so eine Bank, das wäre die Show, oder? Weil du das kannst, weil du das willst, weil es geht, weil der Markt das braucht, weil die dir das aus den Händen reißen werden. Wirklich, wenn wir das machen. Lass mal ein bisschen über Strukturen nachdenken. Wie muss ich denn eine Bank aufbauen? So dieses Thema im oder am Unternehmen arbeiten.
Sehr gute Frage.
Dass das eine Chance hat zu leben.
Ja. Also was ich in meinen Beobachtungen immer wieder feststelle, ich will jetzt nicht sagen über 100%, aber zum Großteil beschäftigen sich die Unternehmen oder die Banken, Genossenschaftsbanken, insbesondere auch die kleinen und mittleren, nur mit der Tätigkeit
Im Unternehmen.
Im Unternehmen. Im operativen
Abarbeiten,
Geschäft.
Operatives Daily Doing.
Genau. Mhm. Und es ist ja oft feststellbar, meistens keine Zeit, weil man nimmt sich zwar vor, morgens, so heute mache ich das, das und das. Das ist aber meistens so eine Stunde später
weg,
weil sie dann wieder am Löcherstopfen sind und dann kommt da eine Anfrage und da eine Anfrage. Und diese Struktur muss aus meiner Sicht heraus irgendwann mal aufgebrochen werden. Da muss man sagen, okay, ich muss unbedingt mir Zeit reservieren, um am Unternehmen zu arbeiten. Um zu reflektieren, wo muss ich denn ansetzen, damit dieser Sachverhalt des Getriebenseins
ein für alle Mal aufhört.
Aufhört oder zumindest mal schrittweise besser wird. Also dass ich schrittweise in die richtige Richtung komme. Den Anspruch, dass es schnell besser wird, den habe ich ja schon gar nicht mehr. Das ist schon auch eine Illusion. Aber wenn ich da mir einfach mal die Zeit nehme und zu sagen, ich will in eine Richtung und dann die ersten Schritte da mache, dann ist das für mich der beste Faktor, der eine Verbesserung verspricht und ein wichtiger Faktor.
Ja. Das habe ich ja in Unternehmen ja auch, wenn wir im oder am Unternehmen arbeiten. Ich nenne es immer vornehmerweise die Ein-Tage-Woche. Ein-Tage müssen, 6 Tage wollen, kann man auch so sagen.
Ja.
Ein-Tag müssen, Pflicht und 6 Tage wollen, Kür, reicht ja schon. Und das ist dasselbe in Grün. Die Unternehmen, die es schaffen, diese Kurve zu kriegen, aus im Unternehmen, am Unternehmen zu arbeiten,
richtig, genau,
die gehen völlig anders. Und da schaffen wir völlig neues Wachstum, viel mehr Arbeitsplätze, viel mehr Spaß für die Mitarbeitenden. Ich habe ja einige begleitet, das ist eine völlig andere Welt. Die kann man sich wirklich nicht so vorstellen, wenn man das nicht erlebt hat. Hä? Was habt ihr denn heute Morgen geraucht? Nee, nix. Wir sind völlig normal. Aber wir kennen beide Welten. Und das ist der Unterschied in der Sozialisierung. Die meisten von uns, euch, je nachdem, wie wir es sehen, wir kennen ja nur den Tagesalltag, dass alles so schwer und so anstrengend und getrieben ist. Und da ist es schwierig, mal jetzt sich da rauszunehmen, sich nebeneinander zu stellen und zu sagen, ey, also ehrlich, das kann doch gar nicht sein. Doch, kann. Und genau die Option zu ziehen, die hat ja jeder jeden Tag, gerade wenn du Entscheider in der Bank bist. Meine Theorie ist ja, es gibt ja die Oasentheorie. Ich könnte auch sagen, die Kunst ist, trotz Bank erfolgreich zu sein. Und das geht im Einzelfall als Berater, das geht im kleineren Team, im größeren als Bereich. Wenn wir es cool hinkriegen, geht es mit der gesamten Bank trotz Banksystem. Das System werden wir nicht abschalten. Das kriegen wir nicht hin. Aber es ist, ich meine das wirklich nicht despektierlich, das ist wirklich im Moment so, wie es ist, nicht förderlich. Und was es braucht, ist wirklich den Entschluss und den Willen zu sagen, das System ist so, wie es ist. Und ich spiele das anders.
Genau.
Wir machen da unser Spiel draus. Wir wählen einfach eine coole Bank. Und da haben wir ja jede Freiheit dieser Welt, die Haltung so zu ändern, dass wir nicht hinterherlaufen, sondern Nutzen stiften.
Genau.
Das ist eine Beschlusslage, die kann man einfach treffen.
Die muss ich treffen. Hier sind wir erstmal im wirklich müssen. Also das ist eine Voraussetzung.
Einmal treffen und durchziehen.
Ja, genau.
Und das Durchziehen trotz aller Widerstände, das ist kein Zuckerschlecken. Das ist ein enorm entscheidender, zukunftsentscheidender Beschluss. Der macht für viele, viele, viele Familien einen Riesenunterschied, nämlich für alle Mitarbeitenden und für alle Kunden und Mitglieder der Bank und deren Umfeld. Ist diese Haltungsfrage, das ist die generelle Weichenstellung.
Richtig, genau.
Die kann, darf, muss man einmal im Leben treffen und dann konsequent umsetzen. Scheitern inklusive ist ja auch eine Möglichkeit. Aber was ist denn dann schlimmer wie jetzt?
Nix.
Dann fahren wir einfach wieder zurück in das Getriebensein und das kennen wir ja schon.
Genau.
Und die Option oben raus.
Also die Wahl habe ich ja immer.
Es
ist tatsächlich so, aus in Anführungszeichen schlechten Gewohnheiten, die es einfach bisher dazu geführt haben, dass ich im Hamsterrad bin, dass ich ständig getrieben bin, dass ich kaum durchschnaufen kann, zu nichts mehr Zeit haben, was ich eigentlich machen will. Da rauszukommen, das bedingt erstens die Entscheidung und dann kontinuierliche Änderung der Gewohnheiten. In den Strukturen arbeiten.
Ist so.
Ja, ja.
Das ist genau das, was ich Unternehmern mit dem Thema Ein-Tage-Woche beibringe oder das, was ich neulich in einem anderen Podcast erzählt habe. Eigentlich müssten wir aus zwei Gründen die Ein-Tage-Woche für alle einführen, nämlich für die Vorstände, damit sie aus dem im Unternehmen ans am Unternehmen, in dem Fall an der Bank arbeiten kommen. Mhm. Und wer den ganzen Tag, sorry, wenn ich jetzt so direkt sage, wer den ganzen Tag im operativen Tagesgeschäft versumpft, kann keine Zukunft schaffen.
So ist es, genau.
Jetzt können wir das regional betrachten, wir können das gesellschaftspolitisch oder bundesweit betrachten. Wir brauchen Leute, die Zukunft gestalten. Mhm. Dringender denn je, hätte ich fast gesagt, weil wir die Verantwortung haben, sowohl genossenschaftlich und Selbstverwaltung und wie auch immer. Und gleichzeitig für die Unternehmen auch, weil niemand kauft ein Hamsterrad. Und wir haben 600.000 Unternehmer, die gerade feststellen, Babyboomer, ich finde ja gar keinen Käufer hoch. Warum auch? Weil niemand kauft ein Hamsterrad. Wie attraktiv sind denn jetzt wieder zurück in die Bank? Wie attraktiv ist es denn jetzt tatsächlich, eine Bank zu führen, trotz aller Regulatorik und das Privileg zu haben, ich sage es ganz bewusst übertrieben, das Privileg zu haben, eine Bank gestalten zu dürfen, so dass sie Spaß macht, dass sie Freude macht, dass sie erfüllt, dass sie einen Unterschied in der Region macht. Mhm. Das wäre schon ziemlich privilegiert. Ja. Auch wenn wir jetzt vielleicht ein bisschen Fett auf die Kacke hauen, sorry, sitzt mir nach, aber es wäre so wertvoll.
Wenn ich selber nochmal die Chance hätte, eine Bank führen zu dürfen, die genau in diese Richtung geht, wie du es genannt hast, dann ist das ein Geschenk, ne? Dann ist es genau das, was ich als gute Arbeit bezeichne, was eine gute Aufgabe. Da kann ich mich auch wirklich mit vollem Herzen einbringen. Ja? Und das zu schaffen, geht natürlich nur, wenn ich mich aus dem bestehenden System, der Verhaftung in diesem bestehenden System, schrittweise löse und mir Freiräume schaffe und in die Eigengestaltung komme, ins Unternehmertum komme. Ja.
Und das ist ich musste Arbeit gerade innerlich schmunzeln. Ich hatte ein Gespräch mit einer doch relativ großen Bank, die ihren, ja, insofern Vertrieb umorganisieren wollten. Und dann habe ich ihnen genauso Führungsprinzipien und Nutzenorientierung. Und dann haben sie nach zwei Wochen angerufen und gesagt, also das wäre schon cool. Jetzt kommt das große Aber. Dann müssten sie ihre ganze Führungskultur ändern. Und das wollten sie jetzt nicht. Aber ob sie denn in Verbindung bleiben könnten. Und da merkt man, wie schwierig, also ich meine, das ist wirklich wohlwollend gemeint. Ich verstehe das tatsächlich, diesen Interessens- oder diesen inneren Konflikt. Und ich habe denen das auch abgenommen und ich fand das auch eine sehr ehrliche Aussage. Aber genau die Entscheidung ist eine Grundsatzentscheidung. Mhm. Will ich das Spiel einfach weiter treiben, höher, schneller, weiter, Vertrieb, noch mehr Zahlen, noch mehr Druck, noch mehr Burnout, noch mehr Kranken, noch unattraktiver für Nachwuchs. Wie viele Bewerbungen haben wir denn auf dem Tisch? Wie viel coole Leute bewerben sich denn um die coolen Beraterjobs?
Wie viel wollen sich denn bewerben?
Genau, wie cool oder hip ist denn das für junge Leute, dieses Spiel mitzuspielen und wie lange hält man das denn noch so aus? Auch wenn ich das jetzt vielleicht etwas überzeichne, aber eigentlich ist das die Realität. Und welche Spur hinterlassen wir denn, die jetzt Entscheider sind? Also das ist das, was wir heute gestalten, ist ja das, was morgen erlebt wird. Und wie lange hat das denn dann noch? Oder warten wir auf die nächste größere Fusion und hoffen dann, dass wir noch irgendwie bis zur Rente schaffen? Das kann man ja alles machen, aber das ist jetzt auch nicht wirklich so der Burner.
Also da sind wir ja wieder bei unserem Ausgangsthema. Ja. Wie kann ich selbstständig bleiben? Und wenn ich diesen Antrieb habe, selbstständig bleiben zu wollen, dann muss ich was Einzigartiges
im Kern
sein. Ja, ja. Dann muss ich
Bilanzkosmetik, sondern im Kern muss es einen, da sind wir wieder beim Müssen oder nicht. Wenn wir im Kern einen Unterschied machen wollen, dann haben wir eine Chance.
Genau.
Und wenn wir getrieben sein wieder müssen, zu sagen, jetzt muss ich das noch und noch drei Jahre und dann vielleicht noch bis zur Rente oder bis zur nächsten Fusion oder vielleicht schaffen wir das noch, von einem Klimmzug zum anderen, extrem anstrengend.
Genau.
Das wäre dann die normale Alternative, wie sie von 1200 regionalen Banken, wenn wir die Sparkassen mit einbeziehen, wahrscheinlich 1150 spielen.
Genau.
Und wenn du einer von den 10, 20, 30 Banken bist, und wir werden es in der Bundesrepublik war nicht weit sein, und wenn wir das Dachgebiet nehmen, sind es auch nicht viel mehr, die sagen, das ist, also ich würde sagen, es sind keine 100.
Nee, glaube ich auch nicht.
Ich weiß ja, ob auf ein Dutzend kämen, aber das ist, was wir brauchen, sind Vorreiter, die sagen, ich will das so.
Also ich glaube, ich beobachte schon, dass es Beispiele gibt, positive Beispiele, die tatsächlich das erkannt haben, dass es eine innere Erneuerung bedarf, damit die Bank auch sich erneuert. Die Beispiele gibt es schon und die sind meines Erachtens auch erfolgreich dabei, sich in diese Richtung zu entwickeln. Also das muss man ja auch immer sehen. Es gibt keine Änderung von heute auf morgen. Das ist ein Prozess, der aber angestoßen werden muss. Und die Entscheidung, wie du vorher richtigerweise gesagt hast, die muss ich treffen und dann da gibt es immer Möglichkeiten. Das wollte ich auch noch einschieben. Ich glaube, dieses Mindset beinhaltet auch, dass ich da mal in Lösungen, in Möglichkeiten denke. Also mich aufmache, den Raum zu öffnen, die Perspektive mal zu wechseln. Also weg von dieser ewigen Problemdiskussion, keine Zeit. Wir müssen. Hin zu dem, was gibt es denn für Möglichkeiten? Mal die Augen aufzumachen. Es gibt ja immer Leuchtturmprojekte, die einem dann auch aufzeigen oder Möglichkeiten aufzeigen. Aber ich muss mich umorientieren, ich muss den Blick weiten.
Die meisten Leuchtturmprojekte, die sind eher in meinen Augen eher partieller Natur aus diesem, eine kleine Verbesserung in diesem, nennen wir es Zwangssystem. Nicht bös gemeint, sondern in dem, so wie es halt gerade ist. Und ein wirklich grundsätzliches Leuchtturmprojekt, wo sich eine Bank entscheidet zu sagen, komm, wir engagieren die zwei Jungs jetzt, die sollen mal die Bank rocken. Und ich wäre ja jetzt, das ist völlig unabgesprochen, ich wäre ja persönlich auch der Meinung, dass ich das tatsächlich ertragsorientiert tun würde. Weil ich der Meinung bin, dass das sich für mich brutal rechnen würde, weil ich sehe ja in den Teilprojekten, wie wir durch die Decke gehen und wenn ich mir das dann auf einer Gesamtbank vorstelle, was da für Musik drin wäre, zu sagen, dann brauchen wir uns über Tagessätze mal nicht mehr unterhalten.
Sehe ich auch so.
Und das sind ja Sachen, die, wenn wir jetzt 30, 40 Jahre Erfahrung in die Waagschale schmeißen, und das mit jungen Leuten kombinieren und sagen, komm, wir bilden euch eure Nachwuchsführungskräfte so aus, dass die nach und nach den Laden von sich aus rocken und sagen, nee, mit weniger sind wir auch gar nicht mehr zufrieden. Das wäre schon, glaube ich, ein gutes Appell zum Ende unseres Podcasts. Manfred, hast du noch drei Tipps an unsere Hörer zu sagen, wenn er jetzt anfängt, drüber nachzudenken? Was wären denn jetzt auch völlig unabgesprochen und Stand-up-Comedy, was wären denn drei Tipps, die du für Entscheidungswillige mit auf den Weg geben magst?
Also mein erster Tipp wäre in Bezug auf, du hast gesagt, die jungen Führungskräfte entsprechend auszubilden, dass die Zukunft der Bank rocken. Ich würde da alle Führungskräfte mit einbeziehen. Ich glaube, dass auch viel Potenzial in den gestandenen Führungskräften drin ist, die einen unheimlichen Erfahrungsschatz haben und oft ausgebremst werden eben durchs System. Und wenn man den Deckel mal öffnet, dann sind die oft wie Raketen. Also sehr gewinnbringend, wie sie sich einbringen, auch in die Weiterentwicklung.
Absolut.
Das wäre mein erster Tipp. Der zweite Tipp, schiebt es nicht auf die lange Bank. Mach das jetzt. Wenn die Erkenntnis da ist, also ich will was verändern,
zack,
dann entscheidet euch und dann geht mal den Schritt, ohne da 100% vorbereitet zu sein oder ohne zu wissen, wie sieht denn das Ergebnis aus. Aber dann gehe ich mal ins Experimentieren. Und dann sage ich so, jetzt setze ich mich mal hin und schau, welche Möglichkeiten das gibt und mach einen ersten Schritt und dann gibt's die eine oder andere Tür, die sich aufmacht.
Die Zerreißprobe nach dem Motto, lieber mal unvollständig anfangen, wie perfekt zögern. Aber ja, das ist genau der Punkt. Ja, genau. Ja. Gut, okay, super. Zweiter Tipp. Dritter Tipp.
Und der dritte Tipp ist einfach, sich auf diese unglaubliche Kraft des Vordergedanken, des genossenschaftlichen Gedankenguts, das ich auch den Sparkassen zuschreibe mit ihrem öffentlichen Auftrag, den sie haben, sich da drauf zu besinnen und den mit Leben erfüllen und aus diesem Antrieb heraus alles andere zu erwirken und auszuführen. Diese Rückbesinnung auf unseren genossenschaftlichen, auf unsere genossenschaftlichen Werte, auf diese einen Beitrag leisten, also dem Mitarbeitenden, den Kunden, den Kollegen zu dienen, einen Beitrag zu leisten fürs Gemeinwohl.
Das wäre die Ultima Ratio und es ist ja nicht umsonst UNESCO-Kulturerbe. Und ich würde tatsächlich ja auch den kommunalen Förderauftrag, der ja mit der gleichen Haltung unterwegs ist,
genau,
auch wenn der manchmal politisch eingefärbt ist, aber das bisschen kann man in Kauf nehmen, weil die Grundausrichtung ist ja genau die gleiche.
Genau die gleiche, genau.
Und deswegen, das sind in Summe knappe 1200 Banken bundesweit.
Mhm.
Mhm. Und 1200 schaffen wir eh nicht.
Nee.
1, 2, 3 kann man schaffen und Piloten schaffen. Und das wäre jetzt nochmal die Einladung vom Beginn zu sagen, wenn du dich jetzt berufen fühlst, die Entscheidung getroffen hast, so wie der Manfred Igel das gerade gesagt hat, dann melde dich und dann finden wir sehr zügig Mittel und Wege und Trainerkollegen, die das unterstützen können, an denen haben wir keinen Mangel. Die kriegen wir organisiert.
Genau.
Weil die ganz viele für die Grundidee brennen. Und eine Bank, die wirklich will, dann geht er los. Also in dem Sinne, wunderbar, dass du wieder dabei warst, dass du zugehört hast, dass du ein wenig deiner wertvollen Zeit in diesen Podcast hören investiert hast und dann freuen wir uns, wenn du dich meldest und wünscht dir einen super restlichen schönen Tag und eine tolle Woche und eine gute Entscheidung.
Das wünsche ich dir auch.
Brauchst du noch mehr Impulse? Noch mehr Wegbegleitung? Willst du deine Firmenkundenbank mutig zu mehr Nutzen, mehr Spaß und mehr Ertrag für alle führen? Zum Stabilitätsanker der Region machen?
Wegebedarf, Bank, neu denken. Der Podcast für mutige, innovative Firmenkundenbankentscheider, die neue Wege gehen wollen und können.
Nutze gerne unsere Entscheider-Workshops, um dich mit anderen mutigen Entscheidern, Ulrich Zimmermann und weiteren Mitgestaltern der Big Banking Innovation Group auszutauschen und gemeinsam eine neue, 100% nutzenorientierte Beratungs- und Führungskultur mit Leben zu füllen. Mehr Nutzen, mehr Lebensqualität und mehr Ertrag für alle.
Die Termine der Entscheider-Workshops findest du in den Shownotes. Morgen kann kommen. Dein Weg wird viel leichter mit jemand an deiner Seite, der den Weg schon gegangen ist.